DW Menschen und Märkte.
Die Bankenunion vor dem höchsten deutschen Gericht. Huawei und der US-chinesische Handelsstreit. Bayer und die Folgen der Monsanto-Übernahme. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. Ist die Europäische Bankenunion mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Um diese Frage zu klären, riefen Kläger das Bundesverfassungsgericht an. Heute urteilten die Richter, dass die Bankenunion weder gegen das Grundgesetz noch gegen die europäischen Verträge verstößt. Bevor wir zu den Details kommen, fasst Samuel Jakisch kurz zusammen, was die Bankenunion überhaupt ist.
Wer anderen Geld leiht, der trägt das Risiko, dass die offenen Schulden nicht zurückgezahlt werden. Eine Bank, der das im großen Stil passiert, die läuft Gefahr, pleite zu gehen. Und wer sein Geld bei dieser Bank auf dem Konto hatte, geht schlimmstenfalls auch noch leer aus. Um dieses Risiko zu senken, schließen sich europäische Banken schrittweise zu einer Bankenunion zusammen. Die Teilnehmer vergemeinschaften das Risiko fauler Kredite und ausgefallener Rückzahlungen und sichern einander auch die Sparbücher und Einlagen ihrer Kunden ab. Und eine Bank, die Geld verliehen hat und es nicht zurückbekommt, soll im Krisenfall nicht mit Steuergeld gerettet werden müssen. Die Europäische Bankenunion soll, wenn sie erst fertig eingerichtet ist, aber noch mehr umfassen. Eine zentrale Bankenaufsicht, die einheitliche Abwicklung zahlungsunfähiger Geldhäuser und ein gemeinsames Finanzmarktregelwerk, zum Beispiel die Vorschrift, wie viel Eigenkapital eine Bank ständig vorhalten muss. Diese Regeln und das Kernelement der gemeinsamen Haftung sollen den europäischen Bankensektor unterm Strich weniger anfällig machen für Kettenreaktionen. Fällt eine Bank komplett aus, fangen die anderen sie auf. So lautet jedenfalls das erklärte und politisch nicht ganz unumstrittene Ziel des Projekts Bankenunion. In der EU haben vor allem Banken aus Zypern, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland und den Niederlanden sogenannte Non-Performing Loans in ihren Portfolios. Bei ihnen ist die Gefahr ausbleibender Rückzahlung besonders groß. Unterm Strich soll die Bankenunion vor allem einem Ziel dienen. Künftige Krisen am Finanzmarkt sollen weniger drastisch ausfallen und nicht wie zuletzt 2008 ganze Staaten und Währungen mit nach unten ziehen.
Die Bankenunion wurde 2014 beschlossen und noch im selben Jahr legten mehrere Kläger Verfassungsbeschwerde ein. Sie argumentierten, die Machtfülle der EZB entziehe sich der demokratischen Kontrolle. Außerdem sei Deutschland im Zweifel gezwungen, für ausländische Banken zu haften. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe sehen das anders. Bernd Wolf.
Im Plenarsaal in der ersten Reihe vorne rechts sitzen die Beschwerdeführer. Vier ältere Herren, alle schütteres weißes Haar. Leute, die etwas von Wirtschaft und Finanzen verstehen. Sie wollten die Europäische Bankenunion weghaben. Sie glauben, dass Deutschland zu viele Kompetenzen an die Europäische Zentralbank, die EZB, übertragen hat. Das sei undemokratisch und verletze sie als Wähler und Bürger in ihrem Anspruch auf Demokratie. Enttäuschung bei den Männern, als Gerichtspräsident Andreas Voskuhle das Urteil verkündet.
Nach eingehender Prüfung kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass die einschlägigen Rechtsakte auf der Grundlage der vom Senat vorgenommenen Interpretation von den europäischen Verträgen gedeckt sind und keine Ultravires-Akte darstellen.
Mit Ultravires hätte die EZB unter ihrem Chef Mario Draghi ihre Kompetenzen überschritten und dadurch gegen das Grundgesetz gehandelt, womöglich die Identität der deutschen Verfassung angegriffen. So aber, dass die EZB zwei EU-Behörden zur Aufsicht und notfalls zur Abwicklung großer, systemrelevanter Banken errichtet hat, das entspricht dem Grundgesetz und den europäischen Verträgen. Jedenfalls überschreitet die EZB ihre Ermächtigungsgrundlage nicht in, Zitat, offensichtlicher Weise. Zur Begründung der Berichterstatter des Verfahrens vor dem Zweiten Senat Peter Huber.
Die EZB wird die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig übertragen. Im Ergebnis verbleibt den nationalen Aufsichtsbehörden ein gewichtiger Teil der Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Bankenaufsicht.
Außerdem gäbe es noch ausreichend viele Kontrollmöglichkeiten der EZB. Die Richter sehen hierfür die Bundesbank und die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in der Pflicht. Auch müsse die EZB ständig Rechenschaft ablegen und gerichtliche Kontrolle müsse immer wieder möglich sein. Deutlich wird in dem Urteil, die Verfassungsrichter werden sich auch künftig genau anschauen, was in dem mächtigen EZB-Gebäude in Frankfurt passieren wird. Die EZB habe ein abgesenktes demokratisches Legitimationsniveau. Man habe schon Bedenken gegen die Bankenunion, deswegen seien Aufgaben und Befugnisse strikt zu beachten. Die Skepsis ist hörbar, auch bei Gerichtspräsident Voskuhle.
Die Regelungen zur Europäischen Bankenunion schöpfen den vorgegebenen Rechtsrahmen sehr weitgehend aus, überschreiten ihn aber nicht in einer aus Sicht des Grundgesetzes relevanten
Form.
Am Nachmittag beginnt ein neues Verfahren. Dann geht es um die billionenschweren Anleiheaufkäufe der EZB. Ein Urteil in dieser Sache wird es erst in einigen Monaten geben.
Fragen zur Verfassungsmäßigkeit der Europäischen Zentralbank werden uns also noch eine Weile beschäftigen. Unser nächstes Thema ist eigentlich eine gute Nachricht. Die USA und China reden wieder miteinander. Eine US-Delegation traf heute in Shanghai ein. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Besonders hoch sind die Erwartungen allerdings nicht. Und das liegt auch an den Tweets von US-Präsident Trump. Benjamin Eisel berichtet.
Es sind die ersten offiziellen Gespräche der beiden größten Volkswirtschaften der Welt seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. US-Finanzminister Steven Mnuchin reist dafür zusammen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in die Finanzmetropole Shanghai. Dort treffen sie auf die chinesische Delegation, die von Vizepremier Liu He geleitet wird. US-Präsident Donald Trump hat sich vor einem Monat beim G20-Gipfel in Japan mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping getroffen. Dabei haben die beiden vereinbart, erstmal keine weiteren Zölle zu erheben und im Handelsstreit wieder miteinander zu sprechen. Bei den Verhandlungen heute und morgen in Shanghai erwarten Beobachter allerdings keinen Durchbruch. Donald Trump sagte, es sei ihm egal, ob es eine Einigung gebe oder nicht. Die USA würden viel Geld einnehmen durch die Sonderzölle. Trump hat außerdem gefordert, dass die Welthandelsorganisation China den Status als Entwicklungsland aberkennt. China habe dadurch unlautere Vorteile. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, wies die Forderung zurück. Wer zu welchen Bedingungen als Entwicklungsland eingestuft wird, das kann nicht von einem oder ein paar wenigen Ländern entschieden werden. Das sollte eine Mehrheit der Mitglieder der Welthandelsorganisation nach entsprechenden Verhandlungen entscheiden. Die Ansichten der Entwicklungsländer müssen dabei respektiert werden. Der Streit ist ziemlich festgefahren. Der US-Präsident ist sauer, weil China viel mehr in die USA exportiert als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und Bevorzugung von Staatsunternehmen vor. Die US-Regierung hat deswegen zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte erhoben, die dadurch in den USA teurer geworden sind. China hat im Gegenzug die Zölle für US-Importe erhöht und zwischenzeitlich die Einfuhr von bestimmten landwirtschaftlichen Produkten aus den USA gestoppt. Bei den Gesprächen dürfte es auch um Huawei gehen. US-Präsident Donald Trump wirft dem chinesischen Telekommunikationskonzern Spionage vor. Die Geschäfte mit Huawei hat die US-Regierung deswegen eingeschränkt. Sie stuft den Konzern als Gefahr für die nationale Sicherheit ein.
Als die USA Huawei im Mai auf eine schwarze Liste setzten, sah das zunächst nach einem lebensgefährlichen Schlag für den chinesischen IT-Konzern aus. Denn wer würde noch ein Huawei-Handy kaufen, wenn nicht einmal sicher war, ob er damit Zugriff auf Android-Updates und den Google Play Store hatte? Ende Juni wurden die Sanktionen dann vorerst wieder ausgesetzt. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Bei der Präsentation seiner Halbjahreszahlen war Huawei heute aber bemüht, positiv zu wirken und die Auswirkungen der Sanktionen nicht allzu detailliert anzusprechen. Carsten Zumack.
Es ist eine Art intimes Public Viewing. Einen riesengroßen Bildschirm hat Huawei in einem Berliner Hotel aufhängen lassen. Dort wird die Bilanzpressekonferenz aus dem chinesischen Shenzhen live übertragen. Zu sehen ist ein kämpferischer Konzernchef. Die wichtigste Botschaft heute: Huawei hat im ersten Halbjahr 2019 umgerechnet etwa 52 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Plus von gut 23%, so Liang Hua von einer Dolmetscherin ins Englische übersetzt. Besonders erfolgreich lief es erneut im Endverbrauchergeschäft. So verkaufte Huawei zwischen Januar und Juni 118 Millionen Smartphones, ein neuer Rekordwert.
And we have made great progress delivering services to consumers across all scenarios. Not just smartphones, the shipment of tablets, PC and wearable devices has shown healthy and stable
Große Fortschritte also nicht nur beim Absatz von Smartphones, sondern auch bei Tablets, PCs und tragbaren Geräten. Ein starkes, gesundes und stabiles Wachstum, konstatiert Huawei. Vor allem auf dem heimischen Markt konnte der Konzern seinen Marktanteil deutlich ausweiten. Auch mit Netzwerken und IT-Systemen wird gutes Geld verdient. Insgesamt sei Huawei solide aufgestellt, heißt es. Allerdings haben die jüngsten US-Sanktionen einige Löcher in die Bilanz gerissen, räumt Konzernchef Hua ein, ohne konkrete Angaben zu machen. US-Präsident Trump hatte Huawei wegen Sicherheitsbedenken im Mai auf die schwarze Liste gesetzt. Wir werden weiter um unser Überleben kämpfen, gibt sich Huawei-Chef Hua heute aber betont kämpferisch. Auch Deutschland-Vizechef David Wang, als Experte beim Termin in Berlin dabei, spricht von einem Rückschlag, sagt aber gleichzeitig zu den Auswirkungen.
It's really very difficult to predict because the policy is not in our hand.
Es sei wirklich sehr schwer vorherzusagen, da die Politik nicht in unserer Hand liegt, so Wang. In der Hand des Konzerns liegen nur die eigenen Bemühungen, den Kunden zu dienen. Ein sehr schwieriger Umstand, das auch die Geschäfte in Europa schmälert. Denn die Aussicht, dass Huawei-Handys künftig keine Updates für das Android-Betriebssystem mehr bekommen könnten, verunsichert die Verbraucher. In Deutschland könnten die Chinesen indes helfen, das schnelle 5G-Mobilfunknetz auszubauen.
Well, from an outsider's view, I would expect the sooner the better.
Aus der Sicht eines Außenstehenden, so Wang, würde er davon ausgehen, je schneller 5G eingeführt wird, desto besser. Weltweit sei man da schon sehr aktiv. Für die jungen Menschen entstünde dadurch ein völlig anderes Innovationsumfeld in unterschiedlichen Branchen. Huawei ist der weltgrößte Anbieter von Netzwerkausrüstung. Außerdem waren die Chinesen im Smartphone-Geschäft 2018 an Apple vorbeigezogen und zur Nummer 2 aufgestiegen. In diesem Jahr will Huawei sogar Marktführer Samsung überholen.
Mehr als 60 Milliarden Dollar hat der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer ausgegeben, um das US-Saatgutunternehmen Monsanto zu übernehmen. Und inzwischen zeichnet sich ab, dass Bayer an dieser Übernahme ersticken könnte. Immer mehr Menschen klagen in den USA gegen den Monsanto-Unkrautvernichter Roundup. Und jetzt bremst auch noch das schlechte Wetter die Geschäfte mit US-Farmern. Doch es war nicht alles schlecht an den Quartalszahlen, die Bayer heute vorlegte. Ute Schinz.
Die operativen Geschäfte laufen bei Bayer zurzeit gar nicht mal so schlecht. Das zeigen die Zahlen für das zweite Quartal, die das Unternehmen heute vorgelegt hat. Der Konzernausblick wurde bestätigt, wird aber zunehmend als ambitioniert bezeichnet. Bedeutet, das Unternehmen geht weiterhin davon aus, seine selbst gesteckten Ziele in diesem Jahr zu erreichen, gesteht aber ein, dass das insgesamt schwieriger wird. In Zeiten, in denen viele Konzerne ihre Ausblicke wegen eingetrübter Konjunkturaussichten nach unten korrigieren, sind das dann doch relativ gute Nachrichten. Der Konzernumsatz von Bayer lag im zweiten Quartal bei 11,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von rund 21%. Dazu beigetragen hat das Geschäft, das durch die Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto dazugekommen ist. Das Konzernergebnis, also das, was nach Abzug aller Aufwendungen und Kosten übrig bleibt, hat sich jedoch im selben Zeitraum fast halbiert und liegt jetzt bei rund 400 Millionen Euro. Gut läuft es für Bayer vor allem in der Pharmasparte und auch die rezeptfreien Gesundheitsprodukte haben sich erholt. Dagegen leidet das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz unter extremen Wetterverhältnissen. Überschwemmungen in den USA und Trockenheit in weiten Teilen Europas und in Kanada. Beim Thema Glyphosat sieht es für Bayer aber weiter recht düster aus. Die Zahl der Klagen ist von 13.400 auf 18.400 gestiegen. Damit steigt auch der Druck auf Bayer, sich mit den Klägern außergerichtlich zu einigen. Drei große Glyphosat-Prozesse hat das Unternehmen in erster Instanz bereits verloren und ist in Berufung gegangen. Ein kleiner Lichtblick für den Konzern ist, dass die Richter von den Jurys geforderte Strafzahlungen drastisch reduziert hatten. In einem der Prozesse zuletzt von ursprünglich 2 Milliarden auf rund 87 Millionen US-Dollar. Aber am Schuldspruch haben die Richter nichts geändert. Bayer ist weiterhin überzeugt, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung sicher sei. Das Unternehmen verweist auf hunderte Studien, die das beweisen sollen.
Ute Schinz über die Quartalszahlen von Bayer. Und damit sind wir am Ende im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.